Herzlich willkommen, Stefan Petermann. Stefan Petermann wurde im Dezember 1978 in Werdau geboren, studierte an der Bauhaus-Universität Weimar. Seine Erzählung Nebenan und der Zitronenvater soll sein Maul halten wurden verfilmt. 2009 erschien sein Debütroman Der Schlaf und das Flüstern und 2011 der Erzählband Ausschau halten nach Tigern. 1984, als sie 5 Jahre waren, hat Werdau laut Wikipedia-Eintrag 19.870 Einwohner. Trotzdem sie Werdau verlassen haben, ist die Einwohnerzahl gestiegen. 2019 immerhin 20.623. Was verbindet sie heute noch mit ihrer Heimatstadt an Kindheitserinnerungen?
Naja, also meine Familie lebt noch, oder Teile meiner Familie leben noch dort. Deswegen bin ich da natürlich regelmäßig zu Gast. Und das sind natürlich viele Orte, an denen ich dann auch wandere oder bin, mit vielen Erinnerungen belegt. Und ein Ort, der mir sehr wichtig war und ist die Bibliothek dort in Werdau, was auch daran liegt, dass meine Mutter über viele Jahre Leiterin der Bibliothek gewesen ist. Deswegen ich da auch früh immer natürlich an den guten Stoff gekommen bin, sozusagen an die Bücher. Und ja, das ist ein Ort, an dem ich sehr gerne bin, mit dem ich auch gute Erinnerungen verbinde.
Also Lesen war in Ihrer Familie wichtig und viel.
Genau, also meine Großmutter war eine große Liebhaberin von Literatur, von der klassischen Literatur, Goethe und Schiller. Deswegen findet sie es auch super, dass ich nach Weimar gezogen bin. Das ist für sie wirklich so ein fast schon heiliger Ort. Und meine Mutter hat, wie gesagt, in der Bibliothek gearbeitet und deswegen war das für mich selbstverständlich, mit Büchern in Kontakt zu kommen, auch wöchentlich in der Bibliothek zu sein, Bücher auszuleihen, ja.
Wenn man Stefan Petermann googelt, erscheint auch ihre Homepage und man bleibt schon an den ersten Wörtern, Sätzen hängen. Ich zitiere: Wir sollten nur Wörter benutzen, die niemand je zuvor gesagt hat. Dann versteht es keiner. Darum geht es doch. Sie sind Schriftsteller, benutzen die Worte bewusst und möchten doch verstanden werden. Was möchten Sie mit diesen Sätzen zum Ausdruck bringen?
Ich glaube, bei diesem Zitat, das ist aus einer Erzählung von mir, geht es, glaube ich, darum, dass die Sprache uneindeutig ist. Also man sollte sich natürlich als Autor bemühen, die Worte bewusst zu verwenden. Gleichzeitig glaube ich aber auch, dass es schön an der Sprache, an den Irrwegen liegt, die Worte nehmen, auch im Verständnis, führt natürlich zu vielen Missverständnissen, auch zu Streit und Wut, aber gleichzeitig öffnet das auch neue Erkenntnisse. Wenn ich eine Erzählung schreibe mit meinen Gefühlen, mit meinen Worten und merke dann auch in Gesprächen, dann nach Lesungen, in Schulen, dass die Jugendlichen, dass die Zuhörer ganz andere Bilder dabei im Kopf hatten oder meine Geschichte mit anderen Geschichten verbinden, dann ja, legt sich so eine neue Ebene auf meine Worte und das meine ich damit. Also dass ich nicht glaube, ich schreibe die Worte und die stehen wie ein Monument in der Landschaft, sondern jeder kann daran meißeln und mitarbeiten.
Glauben Sie, dass man den Lesern mehr zumuten müsste?
Definitiv. Vielleicht kann ich so ein Beispiel bringen. Ich hatte vor einigen Jahren eine Schullesung in Krefeld gehabt, wo ich in 4 Stunden in 3 Klassen lesen sollte und die Lehrerin kannte das war der Erzählband, kannte ihn ziemlich gut und ich fragte sie, ich möchte jetzt nicht irgendwie 3-mal das Gleiche lesen, welche Geschichte würdest du denn vorschlagen, die ich noch auch lesen kann? Und sie schlug dann eine Erzählung vor von mir, wo das Thema Suizid war und ich dachte, ist das in der 10. oder 11. Klasse, wieso sollte ich denn über dieses Thema dann lesen? Und sie sagte, mach das mal, ich traue denen das zu. Und dann habe ich die Erzählung gelesen, hatte auch so ein bisschen Krummeln, weil die eben auch nicht eindeutig ist. Also die spielt auch so ein bisschen im Ungefähren, aber macht klar, um was es geht. Und danach war das ein sehr intensives Gespräch gewesen, wo ich sehr froh war, dass ich dieses Thema ja gewählt habe und jetzt kein Thema, kein reines Wohlfühlthema. Und das ist, glaube ich, für mich sogar gerade bei Schullesungen so was, wo ich denke, wie oft kommt im Laufe einer Schullaufbahn ein Autor in die Schule? Das ist einmal, wenn man Glück hat, vielleicht 2-mal. Und das ist ja ein Autor, der so ein bisschen ausbricht aus dem literarischen Kanon, der sonst gelehrt wird in der Schule. Und da hat man als Autor auch die Möglichkeit, Themen anzusprechen, auch vielleicht in einer Form, die Schüler dann fordert und auch zwingt, da vielleicht auch eine Stellung zu beziehen.
In Ihrem 2009 erschienen Debütroman Der Schlaf und das Flüstern konnte man die Kamille riechen, sich den Flugplatz vorstellen, den knorrigen, kochenden Großvater vor sich sehen. 2 Perspektiven, eine Geschichte, die miteinander verwoben sind. Pola, die Zeit anhalten kann. Man muss sich einlassen, doch dann möchte man sehen bzw. weiterlesen. Wie lange haben Sie an diesem Roman geschrieben?
vom Schreiben bis zur Veröffentlichung vergingen 5 Jahre und das eigentliche Schreiben halbes dreiviertel Jahr, würde ich sagen. Das war so eine Geschichte, wenn man einmal, bin ich an einem bestimmten Punkt in den Rhythmus gekommen und dann war es auch wichtig, diesen Rhythmus zu halten und keine Pausen einzulegen.
Wie viel Erlebtes, Gesehenes fließt in Ihren Erzählungen, aber auch in diesen Roman ein?
Na, Anne Kotten hat mal gesagt, dass sie sich als Autorin wie so ein Siebdrucksieb ist. Und sozusagen, sie drückt sich durch die Wirklichkeit aufs Papier. Und das fand ich ein sehr schönes Bild, dass ich Dinge aufnehme, die machen was in mir. Und dann gebe ich sozusagen das, was ich vielleicht auch für Widersprüche achte, was ich für Fragen habe, für Zweifel, das gebe ich dann in die Geschichten rein. Und da steckt natürlich sehr viel von mir, von meinen Gedanken drin. Gleichzeitig bin ich immer bemüht, das zu verschleiern. Also da Überhöhungen zu finden, ja.
Machen Sie sich täglich Notizen? Es gibt ja Autoren, die arbeiten damit, in denen Sie sich immer irgendwas, was Ihnen einfällt, also immer Ihr Buch dabei haben, was aufschreiben. Wie ist das bei Ihnen?
Ich habe ein Notizbuch, wo ich auch Beobachtungen notiere, kurze Sätze. Ich merke, es ist schwierig, Herr zu werden dieser Flut von Informationen. Also ich schreibe dann Sätze auf und denke, ah super, den werde ich dann im nächsten Roman verwenden, aber dann ist der Satz funktioniert nur für sich alleine. Wenn ich merke, ich adaptiere den in einen anderen Text, dann fühlt sich das unorganisch an. Deswegen sind die Notizbücher eigene kleine Bücher nur für mich, aber das eigentliche Schreiben, das ja, funktioniert dann anders.
Führen Sie Tagebuch?
Ja, und das geschieht bei mir in Phasen. Ich habe auch 1-2 Jahre, wo ich dann aussetze, wo ich dann aber umso länger und intensiver wieder einsteige in das Schreiben.
Nach Ihrem Zivildienst begann Sie ein Studium der Mediengestaltung an der Bauhaus-Universität in Weimar. 2005 erhielten Sie das Diplom. Schon 2004 nahmen Sie an Literaturforum Hessen-Thüringen teil. Waren das Ihre ersten Erzählungen, Ihre ersten Versuche, was zu veröffentlichen? Oder gab es schon vorher, dass Sie an Schreibwettbewerben mitgemacht haben? Und wann haben Sie angefangen zu schreiben?
Angefangen zu schreiben habe ich tatsächlich, als ich angefangen habe zu lesen. Und ich es schade fand, dass die Bücher, von denen ich gern mehr gewusst hätte, einfach aufgehört haben. Und die habe ich dann für mich so ein kleine Hefte weitergeschrieben. Das war so der Beginn.
Und wer hat Sie motiviert oder brauchten Sie gar keine Motivation?
Ich war meine eigene Motivation.
Als Sie die ersten Veröffentlichungen hatten, hatten Sie dann jemanden, der Sie gefördert hat, der Sie beraten hat, der Ihr Kritiker war oder Kritikerin?
Also ich finde es beim Schreiben von Texten immer wichtig, dass man zwei Arten von Erstlesern hat. Ein Erstleser, der sehr positiv ist, also weil man zweifelt ja schon an den Texten und jemand, der ihn bestätigt und sagt, das gefällt mir sehr gut und da würde ich gern mehr lesen. Und dann noch einen kritischen oder kritische Leserin, die auch genau hinschaut, wo dann noch die Leerstellen sind und wo man da mal ran muss. Und diese beiden Arten von Leserinnen habe ich.
2009 erhielten Sie den Publikumspreis und den 3. Platz MDR-Literaturwettbewerb. 2010 folgte ein Autorenstipendium des Freistaats Thüringen, 2012 Stipendium Netzresidenzen des Literaturhaus Bremen und 2015 Burgstipendium der Kulturstiftung Rhein-Neckar-Kreis. Im selben Jahr Stadtschreiber in Wels. Wie haben Sie die Zeit als Stadtschreiber im oberösterreichischen Wels erlebt? Haben Sie da an Texten gearbeitet?
Ja, ich hatte mich mit einem Projekt beworben, wo es darum ging, die Stadt zu beschreiben. Und das fand ich total super, weil das mache ich ja auch, wenn ich sonst bin. Ich setze mich auf eine Bank und gucke, was um mich passiert und schreibe das auf. Und da hatte ich halt den Vorteil, dass es Österreich war und dass ich einige Monate dort leben konnte und da viele Leute aus der Kulturszene auch kennengelernt hatte, die sehr dankbar, glaube ich, waren, dass sozusagen so ein fremder Blick auf die Stadt gefallen ist. Jetzt mittlerweile gibt es, glaube ich, den 7. Stadtschreiber. Also es hat sich mittlerweile auch so ein Ritual dann ergeben. Und ich fand es sehr schön, über mehrere Monate mich dann komplett so in der Stadt versenken zu können, mit den ganzen schönen Seiten und auch in Wels auch schwierigen Seiten der Stadt.
Man kann dann lesen, Galerie Wels, Sommerfrische. War das dann ein Ergebnis Ihres Aufenthaltes?
Es gab mehrere Ergebnisse und das war tatsächlich das Schönste, weil ich war in einem Haus untergebracht und unten im Haus wohnte der Chef der Galerie Wels und der hatte Ausstellung geplant eben zum Thema Sommerfrische. Man fährt dann ins Salzkammergut und ja, ich hatte die Idee gehabt, und er hat gesagt, hier, du hast 330 Euro und mach damit was und fahr in die Sommerfrische. Und ich habe dann gesagt, eigentlich will ich das gar nicht, sondern bin dann, weil am Ende der Straße lag ein Hotel und habe mich dann für ein paar Tage ins Hotel eingeschlossen. Und habe dann Bücher über die Sommerfrische gelesen, wie das vor 100 Jahren war, und habe Dokumentationen geschrieben und mir dann so eine Sommerfrische ausgedacht. Und da ist dann ein Text entstanden, der dann in der Galerie ausgestellt wurde.
Und weiter geht's. 2016 Stipendien der Kulturstiftung Thüringen. Den Würden-Literaturpreis 2017 erhielten sie für den Text Trockenschwimmen. Und nun 2020 das Thüringer Literaturstipendium Harald Gerlach. Zu diesem renommierten Stipendium noch mein Glückwunsch. Corona-bedingt musste die öffentliche Ehrung verschoben werden. Wie wichtig ist dieser Preis für Sie? Was für Gedanken und Emotionen haben Sie erlebt, durchlebt, nachdem Sie erfahren haben, dass die Literaturstipendium Harald Gerlach erhalten?
Ja, war natürlich große, große Freude, dass die Jury dafür entschieden hat. Auch ein Text, der mir wichtig ist, deswegen hat es mich dann doppelt gefreut. Es war schon irritierend, dass ich sozusagen dann in diese Freude dann diese Pandemie sozusagen geschoben hat. Ja, die Veranstaltung ist jetzt im Juli. Ich hoffe, oder ich bin sehr optimistisch, dass sie dann stattfinden wird.
Die Veranstaltung findet am 7.7. Genau. im Augustinerkloster in Gotha statt. Und ich denke, da werden Sie viele Ihrer Kollegen, aber eben auch Ihre Leser wiedersehen. Und natürlich sind wir auch ganz gespannt. Die Jury wird ja dann noch einiges sagen, warum sie sich gerade für Sie entschieden hat. Während Ihres Studiums lernten Sie die Autorin, Dokumentarfilmerin, Regisseurin, Produzentin, Fotografin Yvonne André und ihren Mann Wolfgang kennen. Und weil die Zusammenarbeit der drei künstlerisch so besonders und laut Yvonne André wirklich auch menschlich so schön war, entschieden sie sich auch nach dem Studium zusammenzubleiben und zusammenzuarbeiten. Sie waren Mitbegründer des Filmautorenkollektivs 1,60 Meter Film und drehen seitdem Kurzfilme, Kinofilme und immer wieder auch Auftragsproduktionen und geben Workshops. Sie haben Regie geführt, Drehbuch geschrieben, waren für den Ton verantwortlich und Co-Regisseur. Wie wichtig ist für Sie Film und gibt es aktuell Projektvorhaben?
Film ist eine andere Art und Weise, Geschichten zu erzählen. Und gerade weil wir viel dokumentarische Sachen machen, die Möglichkeit, in andere Welten einzutauchen, auch an dem Leben von anderen Menschen teilzunehmen, wo ich dann neben dem eigentlichen Filmprojekt auch ja, Geschichten sammle, die ich dann für meine Erzählung oder für mein Schreiben dann ja nicht benutze, aber zumindest vielleicht als Impuls zum Schreiben nehme.
Ihre Erzählung nebenan, die Angst des Wolfs vor dem Wolf und der Zitronenfalter soll sein Maul halten, wurden verfilmt. Letzter Kurzfilm entstand, da müssen Sie mich sicher berichtigen, 2007, Was, wenn von nebenan schreit und schreit und schreit. Ein Kurzfilm über Kindstötung in Deutschland. Gab es da einen bestimmten Anlass, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen?
Es war einmal was Privates, also das einfach bei uns in der Wohnung nebenan gab es eben eine Situation, wo ich nicht wusste, wie ich reagieren soll. Und das fiel gerade in die Zeit, wo es einige Fälle oder wo einige Fälle in der Presse waren. Und da setzten sich dann sozusagen die Gedanken in Bewegung und da schrieb ich dann die Erzählung.
Dieser Kurzfilm, würden Sie den eigentlich auch bei Lesungen für Jugendliche einsetzen?
Der ist tatsächlich Teil des Schulprogramms in Thüringen. Also wir haben den auch in Schulen gezeigt. Es gibt auch richtige Arbeitsmaterialien, wo man was über Film lernen kann anhand des Filmes, aber auch über das eigentliche Thema. Und wir waren damit an Film. Wir haben im Lichthaus in Weimar auch einen Workshop gegeben, wo der Film gezeigt worden ist. Und danach haben wir mit den Jugendlichen oder den Schülern dann geschrieben. Genau, ist auch in Weimar gedreht worden. Also deswegen gab es da schon Anknüpfungspunkte.
2020 erschien unter dem Titel Jenseits der Perlenkette literarische Reportagen, an denen Sie gemeinsam mit Yvonne André gearbeitet haben. Würden Sie den Hörern etwas über Ihre gemeinsame Arbeit und natürlich zu dem Ergebnis, dem Buch, etwas sagen? Wie kam es zu der Idee?
Also die Idee hatte Yvonne André. Die Idee war nämlich zu sagen, wir wollen gerne die kleinen Dörfer des Landes kennenlernen. Und dann hat sie mich gefragt, ob ich mitmachen möchte. Und wir sind dann im Laufe eines Jahres in 10 der kleinsten Dörfer Thüringens gefahren. Also alle unter 100 Einwohner und alle mit Bürgermeister oder Bürgermeisterin. Also die sozusagen noch selbst entscheiden können über bestimmte Belange ihres Miteinanders. Und wir waren mehrere Tage jeweils in Orten gewesen, haben Fotos gemacht, mit so vielen Menschen wie möglich versucht zu sprechen, haben einen Blog geschrieben, wo wir die Texte erstellt haben. Ich habe einen längeren Text geschrieben, Yvonne hat mehrere kurze Anekdoten, kleine Geschichten geschrieben dazu. Und da erschien dann, ja, ab einem bestimmten Punkt war klar, da möchten wir gerne ein Buch draus machen und das erschien dann eben in diesem Jahr.
Was ist Ihre Erfahrung daraus? Kleine Orte, wenig Menschen? Wie ist die Altersstruktur? Kommt Kultur in die Dörfer? Sind Sie offen aufgenommen worden? Also all diese Fragen, würden Sie dazu noch was sagen?
Ja, sehr gerne. Also wir haben Also wirklich mit offenen Armen empfangen worden. Es war am Anfang eine gewisse Skepsis natürlich. Wir sind jetzt diese beiden aus Weimar, was wollen die bei uns? Wollen die uns in die Pfanne hauen? Und das hat sich dann aber sehr schnell geklärt und wir haben eigentlich mit allen Dörfern, mit vielen Menschen, die wir da getroffen und auch beschrieben haben, immer noch Kontakt. Hatten die auch mehrere Folgeaktionen. Wir haben Ausstellungen gemacht. Wir haben Lesungen in den Orte gemacht. Das war uns auch wichtig, dass wir nicht einfach da 2, 3 Tage dort sind und dann abreisen und uns nie wieder blicken lassen, sondern dass wir auch mit unseren Texten und Fotos dann zurück in die Orte kommen und haben dann im Gemeindehaus gelesen, neben der Feuerwehr, in der Kirche. Ganz, ganz unterschiedlich und auch um, ja, auch so eine Rückmeldung zu bekommen, wie das aufgenommen, wie sozusagen unser Blick aufgenommen worden ist, vielleicht das auch nochmal zu spiegeln. Weil Sie gefragt haben mit der Kultur, ich glaube, das war tatsächlich für einige doch die allererste Lesung, die sie dann erfahren haben. Und war teilweise die Hälfte des Ortes dann da gewesen bei den Lesungen, wurde noch gegrillt und was getrunken. Also war wirklich so eine Möglichkeit auch, sich zusammenzufinden. Und wir hatten das in einem Ort sehr intensiv erlebt, wo es viele Ältere gab, die schon lange da wohnen. Und es gab so eine Gruppe von jungen Leuten, sage ich jetzt mal,
Zugezogen.
genau, den Zugezogenen bis 35. Und wo wir das Gefühl hatten, die sind zum ersten Mal so in dieser Formation dann auch zusammen. Und wo wir dann in der Gesprächsrunde nach der Lesung eigentlich nur noch Statisten waren und dann sozusagen die beiden Altersgruppen miteinander diskutiert haben und die Älteren gesagt haben, wir wünschen uns eigentlich mehr, dass ihr euch auch ein bisschen mehr beteiligt. Und die Jüngeren haben gesagt, ja, aber es gibt diese alten Strukturen, da haben wir auch so ein bisschen Bedenken, uns da hineinzubegeben. Und das war 2 Stunden gedauert. Und wo wir das Gefühl hatten, da waren wir so der Anstoß, aber das Eigentliche passiert jetzt eigentlich nach dem Buch, nach der Lesung.
Und wollen Sie das nochmal wiederholen? Also die Orte einfach nochmal aufsuchen, nochmal vielleicht einen anderen Blick drauf werfen, mit den Leuten weiter in Verbindung bleiben. Und wie weit lagen Orte auseinander? Sind das Nachbarorte?
Also wir haben versucht, Thüringen in seiner ganzen Schönheit abzubilden. Waren quasi vom Eichsfeld, in der Rhön, im Kyffhäuserkreis, im Vogtland. Und katholische Gebiete, wo die Religion keine große Rolle spielt. Das waren einige Orte in der Nähe von Jena gelegen. Gibt es einfach noch sehr viele kleine Orte. Und wir haben jetzt nichts Offizielles, aber natürlich ist der Gedanke da, in 10 Jahren vielleicht nochmal zu gucken, was ist aus den Menschen da geworden, was aus den Orten. Geht es ja auch um politische Eigenständigkeit. Auch einige Orte haben sozusagen ihren Status als eigenständiges Dorf verloren. Und da zu gucken, was macht das denn mit einem Ort, da gibt es schon die Überlegung, ja.
Kommen wir zu dem Projekt Friedrichs Testament. Also eigentlich das Projekt im Rahmen von Kultur macht stark, ein Bundesprojekt. Sie haben ein halbes Jahr Werkstätten mit Jugendlichen gemacht und daraus ist dann ein kleines Büchlein entstanden, Friedrichs Testament. Sie haben dazu mit jungen Erwachsenen gearbeitet. Wo haben Sie angesetzt? Also es waren Interessierte. Wie wurde das Thema gefunden?
Na, Yvonne und ich, also ich habe das auch mit Yvonne André zusammen gemacht, diesen Workshop, der sehr, muss ich sagen, uns sehr viele Möglichkeiten, sehr viel Raum gegeben hat. Wir hatten 10 Stunden, 10 Workshop-Sessions zur Verfügung. Und war unsere Überlegung, Schreiben ist ja eine sehr einsame Angelegenheit. Und die Möglichkeit in so einem Workshop besteht ja auch mit Gleichgesinnten darüber zu sprechen und sozusagen diese Einsamkeit auch ein Stück Gemeinsamkeit beizugeben. Und wir haben am Anfang die Zeit genutzt, um ja so kleine Schreibexperimente zu machen, in Richtung Figurenentwicklung, dass sozusagen jede von den Teilnehmerinnen eine Figur entwickelt und haben dann so ab der dritten oder vierten Treffen begonnen, uns so eine Rahmengeschichte auszudenken. Gesagt, wir werfen jetzt die Figuren, die ihr alle euch ausgedacht habt, in eine gemeinsame Szene. Das Szenario, das wir uns ausgedacht hatten, es gibt eine Testamentseröffnung und alle Figuren fahren zu dieser Villa, wo das war auch eine Villa, die in Rudolstadt tatsächlich stand, weil der Schreibworkshop fand in Rudolstadt statt. Und alle Figuren werden Erben. Und dann gibt es eine Situation, wo sich die ganze Gruppe überlegt hat, was passiert jetzt, und hat dann jede für sich aus ihrer Perspektive oder Perspektive der Figur aufgeschrieben, was da passiert. Und im weiteren Verlauf gab es dann Situationen, wo es dann eben dieses einsame Schreiben gab, und es gab dann dieses Schreiben, wo dann 2 Figuren miteinander interagiert haben. Und das fand ich das Schöne, er hat es auch vorher bei anderen Workshops gemacht, man denkt sich gemeinsam was aus und denkt, man einigt sich auf oder man hat sozusagen einen Blick. Und dann schreibt man das auf und merkt plötzlich, ist die gleiche Situation, aber man fühlt das ganz anders und bewertet die Dinge ganz anders. Und das ist vielleicht auch mit dieser Eingangsfrage gemeint, dass es uneindeutig wird. Also es uneindeutig werden kann und dass darin eine große, große Schönheit liegt.
Schreibwerkstatt mit jungen Erwachsenen. Was ist bei solch einer Arbeit die besondere Herausforderung?
Also wir hatten das große Glück in Rudolstadt, dass die Teilnehmerinnen alle sehr motiviert waren, die auch vorher schon geschrieben hatten. Es ist immer ein Unterschied, wenn man direkt in Schulen geht, wo sozusagen der Lehrer sagt, ihr habt jetzt eine Stunde und da müsst ihr kreativ sein. Es ist die Frage der Größe. Wenn man 25 Schülern gegenüber sitzt, kann man natürlich nicht alle erreichen. Und dann versuche ich mich dann immer auf die Handvoll zu konzentrieren, die Interesse zeigen. Und wenn man mehr Zeit hat, dann kann man das natürlich ein bisschen besser abfedern. Und ich glaube, wichtig ist, Selbstinteresse zu haben an dem, was die Jugendlichen, die Kinder entwickeln, die jungen Erwachsenen, das ernst zu nehmen, nicht zu glauben, es muss grammatikalisch richtig sein oder ich brauche jetzt unbedingt eine Heldengeschichte, sondern sich einfach darauf anlassen, auf die Erzählung, die die Jugendlichen erzählen wollen.
Am 10. August 2020 konnte man in der TA lesen, auf drei Zeitebenen schreibt Stefan Petermann aus Weimar gerade an seinen neuen Roman Lange Stille. Schreibt er noch?
Er schreibt noch und er wird auch noch schreiben.
Natürlich habe ich nur einige Ihrer Publikationen angerissen. Ausstellungen, Erzählungen, Romane, Filme. Welches ist Ihr liebstes Genre?
Genre? Also ich mag, glaube ich, immer so eine Überhöhung. Also so ein, die auch nicht komplett trocken ist. Also wenn ich jetzt auf Adjektive komplett verzichten müsse, hätte ich, glaube ich, keinen Spaß am Schreiben. Und wenn halt so eine Geschichte so leicht über den Boden schwebt und man so zweifelt, stimmt das jetzt oder stimmt das jetzt, kann das tatsächlich so passieren? Weil ich glaube, damit kann man sehr viel über das Thema erzählen, was man erzählen möchte.
Jetzt möchte ich nur einige Fragen, kurze Antworten. Welches Buch aus Ihrer Kindheit ist Ihnen am intensivsten in Erinnerung und warum?
Der Zauberer der Smaragdenstadt von Alexander Wolkow.
Haben Sie alle Bände gelesen?
Natürlich, alle sechs, also von ihm. Es gibt ja dann noch Nachfolgebände auch von ihm, ja.
Welches Ihrer Werke ist für Sie persönlich das Liebste und warum?
Schwierige Frage. Der erste Roman, Das Schlafendes Flüstern, hat schon einen besonderen Stellenwert aus verschiedenen Gründen für mich.
Mit welcher Schriftstellerin oder Schriftsteller der Vergangenheit hätten Sie sich gern für Gespräch und Diskussion getroffen?
Ich glaube, wenn ich 13 gewesen wäre, hätte ich sehr gerne mit John Irving gesprochen.
Zu welcher Zeit können Sie am besten arbeiten?
Nachts.
Was war für Sie zuerst da? Die Liebe zum Film? Dafür spreche, dass Sie sehr früh angefangen haben, Filme zu drehen, oder dann doch die Liebe zum Buch?
Die Liebe zum Buch, weil ich da autonom entscheiden konnte, welche Geschichten ich lesen kann.
Was würden Sie Nachwuchsautoren als Tipp geben können?
Viel lesen und noch mehr schreiben.
Wo können Sie am effektivsten arbeiten?
Also ausdenken geht am besten beim Spazierengehen und schreiben geht am besten eben in der Nacht.
Wie stellen Sie sich eine ideale Lesung vor?
Indem ich gar nicht so viel sage, sondern eher zuhöre, wie das, über das ich gelesen habe, Gespräche in Gang setzt.
Ausschau halten nach Tigern. Jeder sucht das schönste Wort, heißt es am Anfang einer Ihrer Erzählungen. Eines, welches wie Würfelzucker auf der Zunge liegen und von selbst schmilzt, sobald man es aussprechen will. Ein Wort so kostbar, klug und einzigartig. Zu unfassbar, dass nur daraus ein Universum geschaffen werden kann. Aber ich frage, was das bringen soll, das schönste Wort. Was ist schon das schönste Wort allein, ohne einen Satz? Herr Petermann, ich bin froh, dass Sie nicht nur Wörter benutzen, die niemand zuvor gesagt hat. Denn Sie schreiben bekannte Wörter in einer anderen, neueren Reihenfolge, sodass man innehält, nochmals liest und erstaunt ist, dass bekannte Wörter in neuen Sätzen so einen starken Eindruck hinterlassen kann. Nun die letzte Frage. Was ist für Sie einfacher, anfangen oder aufhören?
Anfangen, weil ich da, glaube ich, die Entscheidung treffen muss, auf was ich mich einlasse. Und gerade bei Romanen oder längeren Geschichten weiß ich, das wird mich 2-3 Jahre beschreiben. Und das sind ja auch immer so Wegmarken in einem Leben. Und deswegen tue ich mich eher schwer, die Auswahl zu treffen, mit welcher Geschichte ich mich dann beschäftige, ja.
Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Vielen Dank, das war sehr schön.